Sie hören den Artikel Der Zauberberg, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Zauberberg. Der Zauberberg ist ein 1924 erschienener Bildungsroman Thomas Manns. Während seines siebenjährigen freiwilligen Aufenthaltes in der abgeschlossenen Welt eines Sanatoriums im Hochgebirge trifft der junge Held Hans Castorp auf weltentrückte Figuren, die ihn mit Politik, Philosophie, aber auch mit Liebe, Krankheit und Tod konfrontieren. Inhalt: Ankunft. Hans Castorp, einziges Kind einer Hamburger Kaufmannsfamilie, wächst nach dem Tod seiner Eltern zunächst bei seinem Großvater, dann bei seinem Onkel Tienappel auf. Anschließend studiert er Schiffbautechnik. Im Alter von 24 Jahren, vor dem geplanten Eintritt als Volontär bei einer Schiffswerft, reist er in die Schweizer Alpen, um dort im Sanatorium Berghof nahe Davos seinen Vetter Joachim Ziemsen zu besuchen. Erst das Ende des Romans lässt darauf schließen, dass er in den ersten Augusttagen des Jahres 1907 dort ankommt. Ursprünglich beabsichtigt er, nur 3 Wochen zu bleiben. Die Atmosphäre des von Hofrat Behrens und dem Psychoanalytiker Dr. Krukowski geleiteten Sanatoriums übt jedoch eine eigenartige Faszination auf Castorp aus. Beim Mittagessen trifft er auf vor Atemnot röchelnde oder bluthustende Patienten und auch auf die aufgrund ihres Pneumothorax aus der Lunge pfeifende Hermine Kleefeld. Er gewinnt den Eindruck, dass Krankheit den Menschen vergeistige und veredele, während Personen von robuster Gesundheit zu einer gewissen Einfalt neigten. Abstoßend findet er demgemäß die Kombination krank und dumm, wie er sie bei der mörderlich ungebildeten, zu fortwährenden Stilblüten neigenden Caroline Stöhr antrifft. Der Mentor. Bald lernt Castorp den Literaten Lodovico Settembrini kennen, einen Humanisten, Freimaurer und individualistisch gesinnten Demokraten, der ihm allmählich zum Freund wird. In zahllosen Belehrungen über philosophische und politische Fragen aller Art betätigt sich der Italiener als pädagogischer Förderer Castorps. Diesen erinnert die Mischung aus südländischer Erscheinung und abgetragener Kleidung an einen italienischen Drehorgelspieler. Der Humanist, dessen Leitstern die Sonne der Aufklärung ist, bejaht, ehrt, liebt den Körper, die Schönheit, die Freiheit, die Heiterkeit, den Genuss. Er sieht sich selbst als Vorkämpfer der Interessen des Lebens, gegen sentimentale Weltflucht und jedwede Romantik. Konsequenterweise erscheint ihm die nachklassische Musik politisch verdächtig, zumal sie es verstehe zu manipulieren. 2 Prinzipien lägen im ewigen Kampf um die Welt, die Macht und das Recht, die Tyrannei und die Freiheit, der Aberglaube und das Wissen, das Beharren und der Fortschritt, Asien und Europa. Gemäß seiner Familientradition engagiert sich Settembrini im Sinne der Aufklärung, der vernunftgemäßen Vervollkommnung. Analyse tauge zwar als Werkzeug der Aufklärung und der Zivilisation, insofern sie dumme Überzeugungen erschüttert, natürliche Vorurteile auflöst und die Autorität unterwühlt, indem sie befreit, verfeinert, vermenschlicht und Knechte reif macht zur Freiheit. Schädlich, eine unappetitliche Sache sei sie indes, insofern sie die Tat verhindert, das Leben an den Wurzeln schädigt. Eindringlich warnt Settembrini daher seinen Schützling davor, sich von dem morbiden Reiz der Anstalt beeindrucken zu lassen, und drängt ihn mehrfach zur Abreise. Madame Chauchat. Zum Anfang seines Aufenthaltes begegnet Castorp auch der 28-jährigen Russin Madame Klavdia Chauchat, die kirgisenäugige Gattin eines höheren Beamten aus Dagestan, schlaff, fiebrig und innerlich wurmstichig. Obgleich verheiratet, trägt sie keinen Ehering, hat dieser doch etwas Abweisendes und Ernüchterndes, ein Symbol der Hörigkeit. Am Mittagstisch fällt sie häufig durch zu spät kommen, lautes Türenschlagen, das Drehen von Brotkugeln und ähnlichen Ungezwungenheiten auf. Von der ersten Begegnung an bringt Castorp der Russin neugieriges Interesse entgegen, lässt sich von seiner Tischgenossin Fräulein Engelhardt ausführlich über sie berichten. Schon mit Blick auf ihren zweifelhaften Gesundheitszustand sieht er in dem stillen Verhältnis zunächst aber lediglich ein Ferienabenteuer, das vor dem Tribunal der Vernunft nicht bestehen kann. Sehr bald steigert sich jedoch die affektierte Anteilnahme in morbide Verliebtheit. Castorps Begehren wird noch durch eine gewisse Eifersucht auf Hofrat Behrens angeheizt, dem Frau Chauchat beinahe täglich Modell für seine Ölgemälde sitzt. Settembrini warnt ihn eindringlich davor, ihren Reizen zu erliegen. In ihr sieht er ein Abbild des von ihm verachteten Asiens, der Heimat fortschrittsfeindlicher Parther und Skythen. Die im Sanatorium vorherrschende Sinnenlust erscheint ihm vor dem Hintergrund dekadenter Trägheit geradezu frevelhaft. Am schlechten Beispiel von Madame Chauchat bewahrheite sich seine These, wonach Krankheit nicht nur eine Folge, sondern eine Form der Liederlichkeit sei. Während eines Karnevalsfestes bittet Castorp Frau Chauchat bei einem Zeichenspiel um einen Bleistift. Sie überreicht ihm ein kleines silbernes Crayon, dünn und zerbrechlich, zu ernsthafter Tätigkeit nicht zu gebrauchen. Es kontrastiert zu dem Stift, den sich Castorp einst in seiner Jugend von seinem homoerotisch verehrten Mitschüler Przybyszaw Hippe ausgeliehen hatte, dem versilberten Crayon mit einem Ring, den man aufwärts schieben musste, damit der rot gefärbte Stift aus der Metallhülse wachse. Ein eindeutig phallisches Motiv. Nachdem Frau Chauchat ihre unmittelbar bevorstehende Rückreise nach Dagestan angekündigt hat, gesteht ihr Castorp in einer ergreifenden, großteils in französischer Sprache gehaltenen Szene seine Liebe. Eine sich anschließende Liebesnacht wird im Verlaufe des Romans nur behutsam angedeutet. Einerseits besitzt Hans Castorp nach diesem Abend das Innenporträt Clawdia Chauchats, das diese nach eigener Auskunft in ihrem Zimmer aufbewahrt. Wahrscheinlich hat Castorp sie also auf ihr Zimmer begleitet. Andererseits mahnt Clawdia ganz zum Ende des Kapitels, Castorp solle nicht vergessen, ihr ihren Bleistift zurückzugeben und lädt ihn damit indirekt zu einem Besuch in ihrem Zimmer ein. Eingewöhnung. Nicht zuletzt mit dem Blick auf die äußere Routine des geregelten Sanatoriumlebens mit seinen festen Aufsteh-, Essens-, Untersuchungs- und Ruhezeiten nimmt Castorp die Zeit subjektiv anders wahr. Sie wirkt auf ihn wie eine ausdehnungslose Gegenwart. Zunächst hält er sich für völlig gesund, eine Einschätzung, die die Klinikleitung nicht teilt. Auf Hofrat Behrens Rat bleibt er vorerst auf dem Berghof, nimmt zunehmend an therapeutischen Maßnahmen wie den Liegekuren teil. Castorp, der sich von Beginn seines Aufenthaltes an fiebrig fühlt, beginnt an einer Erkältung zu leiden. Die resolute Oberin Adriatica von Mühlendonk verkauft ihm ein Fieberthermometer, damit er wie die anderen Berghofbewohner mehrmals täglich seine Temperatur messen kann. Schließlich wird im Rahmen einer Untersuchung durch den Hofrat in Castorps Lunge eine feuchte Stelle gefunden, was später bei einer Röntgenuntersuchung bestätigt wird. So wird Hans Castorp ein regulärer Patient des Sanatoriums. Die Tagesordnung der Patienten beginnt in seinen Augen das Gepräge einer heilig selbstverständlichen Unverbrüchlichkeit anzunehmen, sodass ihm das Leben im Flachlande drunten fast sonderbar und verkehrt schien. Später besucht er Dr. Krukowskis Vortragsreihe, in welcher der Psychoanalytiker die zentrale These behandelt, dass Krankheitssymptome verkappte Liebesbetätigung und alle Krankheit verwandelte Liebe sei. Schließlich treibt Castorp diverse Studien etwa auf medizinischem und psychologischem Gebiet. Noch ein Mentor. Settembrini, unheilbar krank, verlässt den Berghof, um ins nahegelegene Davos-Dorf zu ziehen. Er bezieht Quartier im Haus eines Gewürzkrämers, in dem auch sein intellektueller Widerpart wohnt, der asketische Jesuit Nafta, ein zum Katholizismus konvertierter galizischer Jude mit bewegter Vergangenheit. Naphta ist ein brillanter, rhetorisch begabter und sophistisch kalter Logik verpflichteter Intellektueller, vor dessen Einflüssen Settembrini seinen jungen Freund erfolglos fernzuhalten versucht. In anarcho-kommunistischer Tradition strebt er nach der Wiederherstellung des anfänglich paradiesisch-justizlosen und Gottes unmittelbaren Zustands, der Staat und Gewaltlosigkeit, worin es weder Herrschaft noch Dienst gab, nicht Gesetz noch Strafe, kein Unrecht, keine fleischliche Verbindung, keine Klassenunterschiede, keine Arbeit, kein Eigentum, sondern Gleichheit, Brüderlichkeit, sittliche Vollkommenheit. Nach Abschaffung der Gräuel des modernen Händler- und Spekulantentums, der Satansherrschaft des Geldes, des Geschäfts, sei ein totalitärer, auf Terrorismus gestützter Gottesstaat zu errichten. Das Prinzip der Freiheit sei ein überlebter Anachronismus. Zwischen Settembrini und Naphta kommt es in der Folge immer wieder zu heftigen Disputen über philosophische und politische Fragen, bei denen sich der Zuhörer Castorp beeindruckt zeigt, wie Naphta seinem bisherigen Lehrmeister Paroli bietet. Ziemsens Weggang und Tod. Im Gegensatz zu Castorp drängt sein soldatischer Vetter Joachim Ziemsen darauf, den Berghof zu verlassen, um wieder aktiv und im Militärdienst zu leben. Er verlässt den Berghof gegen ärztlichen Rat, muss aber nach kurzem Dienst mit sich verstärkenden Leiden zurückkehren. Er stirbt diszipliniert und mit Haltung im Rahmen einer der von Dr. Krukowski geleiteten spiritistischen Sitzungen wird sein Geist aus dem Totenreich heraufbeschworen. Der Schneetraum. Dieses Kapitel Schnee kann als Höhepunkt der zweiten Hälfte vielleicht des ganzen Romans bezeichnet werden, behält aber trotzdem episodischen Charakter. Während eines Skiausflugs im Hochgebirge leichtfertig die Gefahr im weißen Nichts der Schneelandschaft hinnehmend, gerät Hans Castorp in einen lebensbedrohlichen Schneesturm. Er muss ihn im Windschatten eines Heuschobers abwarten und schläft, erschöpft von der ungewohnten Anstrengung, ein. In diesem Schneetraum sieht er zunächst eine wunderschöne Bucht am Südmeer mit verständig heiterer, schöner, junger Menschheit, Sonnen- und Meereskinder, die einander mit Freundlichkeit, Rücksicht, Ehrerbietung begegnen. Im Rücken dieser verklärten Szenerie spielt sich freilich höchst Schauerliches ab. Zwei Hexen zerreißen und fressen über flackerndem Feuer ein kleines Kind. Halb erwacht und die beiden Traumbilder vergleichend, erkennt Hans Castorp, dass menschliche Form und Gesittung letztlich die Bewältigung des Grässlichen und Rohen in uns sind. Nun zweifelt er an seinen einseitigen Mentoren Settembrini und Naphta, aber auch an den Gegensatzpaaren Tod-Leben, Krankheit-Gesundheit, Geist-Natur. Der Mensch sei vornehmer als sie und weil sie nur durch ihn existieren, sei er Herr über die Gegensätze. Aus Sympathie mit dem Menschengeschlecht beschließt Hans Castorp, das Wissen um den Tod zwar nicht zu verdrängen, aber fortan folgenden Leitsatz zu beherzigen, der als einziger im ganzen Roman kursiv gesetzt ist. Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Hans Castorp hat diese Maxime schon bald vergessen, nachdem er dem Schneesturm rechtzeitig entkommen ist. Tatsächlich sind es im Wesentlichen Thomas Manns eigene Überlegungen für ihn selbst und den Leser niedergeschrieben. Eine königliche Persönlichkeit. Nach 2 Jahren kehrt Clawdia Chauchat zurück. In Begleitung ihres Liebhabers, des niederländischen Kaffeepflanzers Mynheer Pieter Peperkorn. Ungeachtet seiner Eifersucht zeigt sich Hans Castorp von den wirkungsvollen Auftritten des Kaffeekönigs beeindruckt. Gegen seine Persönlichkeit verzwergen die Intellektuellen Naphta und Settembrini. Mit sommersprossig nagelspitzer Kapitänshand trinkt Peperkorn Wein aus Wassergläsern, er experimentiert mit Schlangengiften und Drogen. Das Leben betrachtet er als ein hingespreitet Weib mit dicht beieinander quellenden Brüsten, das in herrlicher, höhnischer Herausforderung unsere höchste Inständigkeit beansprucht, alle Spannkraft unserer Manneslust, die vor ihm besteht oder zu Schanden wird. Peeperkorn kann den intellektuellen Disputen zwischen Settembrini und Naphta wenig abgewinnen. Seine Bemerkungen sind oft nur ein vages Ungefähr. Auch gelingt es Peeperkorn häufig nicht, seine Sätze zu Ende zu führen. Er überzeugt einzig vermöge der Wucht seiner Persönlichkeit. Hans Castorp erlebt zu seinem Erstaunen, was persönliche Ausstrahlung und Charisma bewirken. Während sich sein bereits zu seinem ersten Auftritt bestehendes Tropenfieber, das er mit China-Rinde therapiert, verschlimmert, den Verlust seiner Lebens- und Manneskraft befürchtend, stirbt Peeperkorn durch Suizid mit Gift, das er sich mit einem sonderbar konstruierten, an das Beißzeug der Brillenschlange erinnernden Apparat injiziert. Madame Chauchat verlässt den Berghof daraufhin für immer. Der große Stumpfsinn. Gegen Ende des Romans verflachen die Aktivitäten der meisten Berghofbewohner. Man langweilt sich oder vertreibt sich banal die Zeit mit Legen von Patiencen, Briefmarken sammeln, fotografieren, Schokolade essen und spiritistischen Sitzungen, in denen auch der bereits verstorbene Joachim Ziemsen erscheint. Castorp wendet sich indes mit Vergnügen dem neu angeschafften Grammophon zu, auf dem er sich unter anderem Schuberts Lied »Der Lindenbaum« anhört. Der zwischen Settembrini und Naphta von jeher schwelende weltanschauliche Streit eskaliert indes. Schließlich mündet er sogar in einem Pistolenduell, in dem Settembrini den Schuss auf Naphta verweigert, worauf sich dieser aus Wut und Verzweiflung selbst tötet. Der Donnerschlag. Aus dem ursprünglich geplanten dreiwöchigen Aufenthalt im Sanatorium sind für Castorp mittlerweile 7 Jahre geworden. Erst der Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist der unerwartete Donnerschlag, der den vermeintlich endgültigen aus dem passiven Dasein in der Abgeschiedenheit des Berghofs reißt. Hastig kehrt die internationale Patientenschaft in ihre Herkunftsländer zurück, darunter auch Hans Castorp selbst. Dessen überstürzte Rückreise führt ihn jedoch in eine vollkommen veränderte, entbürgerlichte Welt. Im letzten Kapitel zieht Castorp Schuberts Lindenbaum auf den Lippen in den Krieg. Als gewöhnlicher Heeressoldat im Schlachtgetümmel nimmt er an einem der zahllosen Angriffe an der Westfront teil. Dort gerät er schließlich aus dem Blickfeld des Erzählers. Sein Überleben im Kugelhagel bleibt ungewiss und wird in mehreren Formulierungen sogar als unwahrscheinlich eingeschätzt. Interpretation. Allgemeines. Der Zauberberg ist in manchem Sinne eine Parodie auf den klassischen deutschen Bildungsroman. Wie dessen übliche Protagonisten verlässt Hans Castorp sein Vaterhaus und begegnet im Sanatorium Kunst, Politik und der Liebe. Besonders in den Gesprächen mit seinen Mentoren Settembrini und Naphta lernt er eine Reihe verschiedener Ideologien kennen. Anders jedoch als im klassischen Bildungsroman führt die Erziehung auf dem Zauberberg nicht dazu, Hans Castorp in ein tüchtiges und selbstbewusstes Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft zu wandeln. Vielmehr mündet sein persönlicher Entwicklungsprozess ins Leere, in die jede Individualität auflösenden Stahlgewitter des Ersten Weltkriegs. Zusammenhang mit Der Tod in Venedig. Nach Bekunden des Autors war der ursprünglich als Novelle konzipierte Zauberberg in der Tat als heiter-ironisches Gegenstück, als Satyrspiel zu der erst 1912 vollendeten Novelle Der Tod in Venedig gedacht. Ihre Atmosphäre sollte die Mischung von Tod und Amüsement sein, die Mann beim Besuch seiner Frau im Sanatorium kennengelernt hatte. Die Faszination des Todes, der Triumph rauschhafter Unordnung über ein der höchsten Ordnung geweihtes Leben, die im Tod von Venedig geschildert ist, sollte auf eine humoristische Ebene übertragen werden. Und so stellt der Zauberberg in vielerlei Hinsicht die Antithese zur genannten Novelle dar. Dem etablierten Schriftsteller Gustav von Aschenbach steht hier ein junger, lebensunerfahrener Ingenieur gegenüber. Dem schönen polnischen Knaben Tazio entspricht die asiatisch schlaffe Russin Madame Chauchat, der Cholera in Venedig schließlich die Tuberkulose im Sanatorium. Zauber und Bergsymbolik. Die Bezüge des Romans zu seinem Titel sind vielschichtig. Der Zauberberg als Ort der Entführung ist spätestens seit dem Rattenfänger von Hameln ein Motiv der deutschen Literatur. In Eichendorffs Erzählung Das Marmorbild wird gleich zu Anfang ausdrücklich vor dem Zauberberg gewarnt, in den die Jugend gelockt wird und von wo keiner wieder zurückgekehrt ist. Die Geschichte selbst handelt explizit von der Verführungskraft des Verfalls in Form einer auf einer Anhöhe gelegenen Schlossruine, in der die Sinne der Realität wie der Zeitsinn getäuscht werden. Der Schauplatz der Handlung in Manns Roman, das Sanatorium Berghof, liegt nicht nur geografisch im Gebirge, sondern stellt auch, wie der Zauberberg der alten Dichtungen, eine hermetisch abgeschlossene Welt für sich dar. Ihre Abgeschiedenheit ermöglicht eine Konzentration von repräsentativen Charakteren, deren Handeln in Nuce die sozialen, politischen und geistigen Auseinandersetzungen Europas vor dem Ersten Weltkrieg widerspiegelt. Das Gebirge bildet überdies einen Gegensatz zu Castorps Heimat, dem nüchternen, geschäftlichen und für Joachim Ziemßen tödlichen Flachland. Erst hier, ins Hochgebirge hinaufgestiegen, vermag er sich auch geistig über die Sphäre seiner großbürgerlichen Herkunft zu erheben und schließlich im Schneetraum die Versuchung der Todessehnsucht zu überwinden. Zum Blocksberg, wo sich im ersten Teil von Goethes Faust Hexen und Zauberer zu einem obszönen, höllischen Fest treffen, wird das Sanatorium in jener grotesken, mit Walpurgisnacht überschriebenen Karnevalsszene, während der Castorp Madame Chauchat seine Liebe gesteht. Hier, hinsichtlich der Seitenzahl in der Mitte des Werkes, klingt auch zum ersten Mal der Romantitel im von Settembrini gebrachten Goethe-Zitat an. Allein bedenkt, der Berg ist heute zaubertoll, und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll, so müsst ihr es so genau nicht nehmen. Walpurgisnacht, Faust 1. Des Weiteren gemahnt das Sanatorium an den Venusberg, einen verbreiteten, nicht zuletzt aus Richard Wagners Oper Tannhäuser bekannten Topos der deutschen Literatur, eine Art höllisches Paradies, einen Ort der Wollust und Zügellosigkeit. Dort verläuft die Zeit anders. Der Besucher glaubt, im Venusberg nur wenige Stunden verbracht zu haben, hat er aus ihm aber herausgefunden, so sind 7 Jahre vergangen. Auch Castorp geraten die ursprünglich geplanten 3 Berghofwochen letztlich zu 7 Jahren. Aber auch sonst sind Anspielungen auf Märchen und Mythologie allgegenwärtig. Settembrini vergleicht Hofrat Behrens mit dem Totenrichter Radamantis und das Sanatorium Berghof mit dem Schattenreich, in dem Hans Castorp wie ein Odysseus hospitiert. Hans Castorp übernimmt zudem die Rolle des Orpheus in der Unterwelt. Der Berghof mit seiner horizontalen Liegeweise und den unterkühlten Temperaturen, in dem Hofrat Behrens mit blauen Wangen wie Radamantis regiert, gleicht dem Hades. Im Kapitel Fülle des Wohllauts ist es ausgerechnet eine Aufnahme des Cancans aus Offenbachs Orpheus in der Unterwelt, die als erstes auf dem neuen Grammophon wiedergegeben wird, und Hans Castorp schafft es durch Auflegen einer Arie aus Gounods Margarete während einer spiritistischen Sitzung in Dr. Kukowskis Zimmer den Geist Joachim Ziemßens zu beschwören und somit kurz dem Totenreich zu entreißen, sowie Orpheus durch seinen Gesang die Erlaubnis erwirkt, Eurydike mit sich aus dem Totenreich zu nehmen. Mit dem Schneetraum in dem Kapitel Schnee greift Thomas Mann den Nekyia-Mythos auf, die Hadesfahrt. Nach seiner Rückkehr vom Hades ist Hans Castorp vorübergehend in der Lage, tiefgreifende Schlussfolgerungen zu ziehen. Behrens vergleicht die Vettern mit Castor und Pollux, Settembrini sich selbst mit Prometheus. Die ungebildete Frau Stör bringt, wenngleich verwechselnd, Sisyphos und Tantalus ins Spiel. Die üppigen Krankenmahlzeiten werden mit dem Tischlein Deck dich aus dem Märchen verglichen. Frau Engelhardts hartnäckige Suche nach Madame Chauchats Vornamen erinnert an die Königstochter im Rumpelstilzchen. Castorp trägt nicht nur den Vornamen der Märchenfigur Hans im Glück, sondern teilt auch dessen frohgemute Naivität. Am Ende verliert er wie dieser den Lohn von 7 Jahren, endet sein vielschichtiger Reifeprozess auf dem Zauberberg doch mutmaßlich in einem sinnlosen Tod auf dem Schlachtfeld. Anschließend klingt auch das Siebenschläfermotiv an, als auf einer der allerletzten Seiten des Werkes zum ersten und einzigen Male der Romantitel wörtlich erscheint, ein historischer Donnerschlag mit gedämpftem Respekt zu sagen, der die Grundfesten der Erde erschütterte, für uns aber der Donnerschlag, der den Zauberberg sprengt und den Siebenschläfer unsanft vor seine Tore setzt. Selbst der Verkauf des Thermometers durch die Oberen gerät zum Initiationsritus, der Castorp endgültig in die verschworene Gemeinschaft der Berghofbewohner aufnimmt. Sogar der Name der Oberen Adriatica von Mühlendonk scheint einer anderen Welt zu entstammen. Mein Herr, hier mutet manches mittelalterlich an, meint Settembrini hierzu. Die Märchenzahl 7 taucht leitmotivisch in zahlreichen Zusammenhängen des siebenteiligen Romans auf. 7 Jahre verbringt Castorp auf dem Berghof. Der groteske Karneval, ein Höhepunkt des Romans, findet nach 7 Monaten statt. Weiter taucht die Zauberzahl in den jeweils 7 Buchstaben langen Nachnamen der Vettern auf, in der Zahl der Tische im Speisesaal sowie als Quersumme in Castorps Zimmer Nummer 34. Settembrinis Name enthält die Zahl auf Italienisch. Joachim Ziemsen stirbt um 7 Uhr. Als Mynherr Peperkorn seinen Entschluss zum Suizid in einer pathetischen Zeremonie besiegelt, sind 7 Personen zugegen.